das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Wie schön, dass Sie dabei sind.
Einen wunderschönen guten Abend auch von mir.
Es ist in diesen Tagen viel vom Abgrund die Rede, vor dem der Nahe Osten stehe oder dem Iran und Israel gefährlich nah seien. Und so lässt sich auch die bereits 7. Reise von Außenministerin Annalena Baerbock nach Israel verstehen. All ihre unermüdlichen Gespräche heute mit dem Präsidenten Herzog, dem Premier Netanyahu, mit ihrem Amtskollegen Katz und Kriegskabinettsmitglied Gantz. Alles Abgründige soll vermieden werden. Oder wie Baerbock sagt, es dürfe keine weitere Eskalation geben. Ob sie sich gehört fühlt, das fragen wir sie gleich selbst. Die Verbündeten des Iran greifen unterdessen weiter an. Sophie von der Tann.
Drohnenangriff der Hezbollah auf Ziele in Israel am Mittag. Wenige Kilometer von der israelischen Grenze zum Libanon. 14 israelische Soldaten und 4 Zivilisten werden verletzt. Israel antwortet mit Luftangriffen auf Ziele tief im Libanon. Seit Monaten beschießen die vom Iran unterstützte Miliz und Israel sich gegenseitig. Die Sorge vor einer weiteren Eskalation in der Region ist groß. Deshalb ist auch Außenministerin Baerbock wieder in Israel. Am Mittag trifft sie unter anderem Premier Netanyahu und ihren Amtskollegen Katz. Die Abwehr des iranischen Angriffs nennt Baerbock einen Defensivsieg Israels. Gleichzeitig warnt sie:
Die Region darf nicht Zug um Zug in eine Lage hineinrutschen, deren Ausgang völlig unabsehbar ist. Es müssen jetzt alle besonnen und verantwortungsvoll handeln.
Diese Botschaft teilt ihr britischer Amtskollege David Cameron, auch er in diplomatischer Mission in Israel. Wir hoffen, dass Israel auf eine Art und Weise reagieren wird, die sowohl intelligent als auch hart ist und so wenig wie möglich zu einer Eskalation dieses Konflikts beiträgt. Israels Premierminister Netanyahu zeigt sich unbeeindruckt. Sie haben alle möglichen Ratschläge. Dafür danke ich. Aber ich möchte klar machen, dass wir unsere eigenen Entscheidungen treffen. Der Staat Israel wird alles tun, um sich selbst zu verteidigen. Dass Israel auf den iranischen Angriff reagieren will, scheint klar. Die Frage ist weiterhin, wie und wann.
Der Aufruf, nicht weiter zu eskalieren, auf weitere Angriffe gegeneinander zu verzichten, der kommt auch aus Brüssel vom EU-Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs, die eigentlich zusammengekommen sind, um über eine bessere Wettbewerbsfähigkeit der EU zu sprechen. Das beherrschende Thema stattdessen, zumindest heute zum Auftakt, der Nahe Osten. Die EU prüft und plant, genauso wie die USA, zusätzliche verschärfte Sanktionen gegen den Iran. Wohl besonders im Fokus dabei die iranische Raketen- und Drohnenproduktion. Tobias Reckmann.
Man zeigt, was man hat. Soldaten, Raketen, Drohnen. Dass in Teheran ausgerechnet heute, 4 Tage nach dem Angriff auf Israel, der Tag des Militärs gefeiert wird, ist Zufall. Sehr bewusst dagegen die Botschaft des Präsidenten. Der Angriff auf Israel sei ein begrenzter gewesen und nicht massiv. Man könne mehr, wenn man nur wolle. Wie geht man damit um? Tenor am roten Teppich in Brüssel. Der Ton gegenüber Iran soll schärfer werden.
Es ist ein Paradigmenwechsel. Es ist tatsächlich da auch eine Zeitenwende eingetreten, die wir sehr ernst nehmen müssen. Der direkte Angriff des Irans auf Israel stellt uns vor neue große Sicherheitsherausforderungen.
Litauen verurteilt den Angriff Irans auf Israel scharf. Wir stehen auf der Seite Israels. Und wir müssen die Sanktionen gegen den Iran ausweiten. Schon länger sanktioniert hat die EU unter anderem die iranischen Drohnenhersteller, weil die Geräte auch von Russland gegen die Ukraine eingesetzt werden. Es gäbe aber noch deutlich mehr Möglichkeiten, meint der deutsch-iranische Politologe Ali Fatollah Nejad.
Sanktionen gegen wichtige Figuren der Machtelite auszusprechen. Bislang waren es zweit- oder drittrangige Figuren innerhalb des Regimes.
Und auf dem Tisch liegt auch eine Idee, vor der man bislang zurückgeschreckt ist. Die iranische Revolutionsgarde auf die Sanktionsliste zu setzen, das würden wir unterstützen. Die islamische Revolutionsgarde im Iran. Sie gilt als wichtigste und einflussreichste Institution im Land. Ein Machtapparat zur Unterdrückung der Bevölkerung und zum Schutz des Regimes. Die Sanktionierung gilt als juristisch heikel. Und der Iran hat für diesen Fall Vergeltung angedroht. Durch seine geografische Lage hätte das Regime einige Optionen. Der Iran grenzt im Südwesten an den Persischen Golf. Von dort wird Öl in die ganze Welt geliefert. Das Regime könnte zum Beispiel Ölfrachter festsetzen oder sogar die Meerenge von Hormus komplett abriegeln.
Wir müssen sicherheitspolitisch als Europäer sehr stärker im Nahen Mittleren Osten auftreten. Und das bedeutet, dass man auch Risiken eingeht. Aber das Risiko der Beibehaltung der jetzigen Iran-Politik ist auch sicherheitspolitisch nicht besonders klug.
In Brüssel feilen sie gerade an einer gemeinsamen Erklärung zur Nahostkrise. Darin, so steht es im Entwurf, die Aufforderung an Israel und den Iran zur größtmöglichen Zurückhaltung.
Und ich spreche jetzt mit der Bundesaußenministerin im Umfeld des G7-Treffens der Außenminister auf der italienischen Insel Capri. Guten Abend, Frau Baerbock.
Schönen guten Abend.
Wenn Netanyahu sagt, Israel treffe seine Entscheidung, wie Israel auf den Angriff Irans reagieren werde, ganz allein, heißt das, Ihre Bemühungen sind umsonst?
Ganz und gar nicht, sondern natürlich trifft jedes Land die Entscheidung für seine Sicherheit prioritär für sich selbst. Aber wir waren ja da auch auf Einladung der israelischen Regierung, und zwar der britische Außenminister David Cameron und ich zusammen haben den Präsidenten getroffen, haben den Premierminister getroffen, den Außenminister getroffen und haben in all den Gesprächen immer wieder gehört, wie wichtig die Solidarität von uns ist. Und genau das habe ich als deutsche Außenministerin dort zum Ausdruck gebracht. Das war ein präzedenzloser Angriff direkt aus dem Iran mit über 300 Raketen, Drohnen, Marschflugkörpern direkt auf Israel mit dem Ziel der Zerstörung. Und deswegen stehen wir in voller Solidarität zu Israel. Und wir haben auch deutlich gemacht, dass der Iran sich damit vollkommen verkalkuliert hat, weil er sich komplett isoliert hat. Israel hat also einen Defensiv erringen können mit seinen Partnern gemeinsam, ja nicht nur mit Amerikanern und Briten, sondern auch mit arabischen Partnern. Und genau diesen Defensivsieg, den gilt es jetzt diplomatisch abzusichern, damit deutlich wird, der Iran ist vollkommen isoliert.
Sie bleiben jetzt recht ungefähr, was eine mögliche Reaktion Israels angeht. Wurde nichts Konkretes besprochen heute oder können Sie darüber nicht reden?
Beides gilt. Natürlich in so einer hochsensiblen Situation ist das Allerwichtigste, dass man mit kühlem Kopf Entscheidungen trifft und die liegen in den Händen der israelischen Regierung. Aber wir als Europäer haben ja bereits deutlich gemacht, wir werden unser Sanktionsregime ausweiten. Der Iran ist bereits das am meisten sanktionierte Sanktionsregime. Sie haben in Ihrem Beitrag ja auch deutlich gemacht, auf unterschiedlichen Arten. Ich möchte deutlich machen, auch die Revolutionsgarden, die über die in Deutschland immer viel gesprochen wird, die sind bereits gelistet, sanktioniert, auch führende Köpfe, zahlreiche Minister dieses iranischen Regimes unter dem Menschenrechtssanktionsregime wegen dieser schlimmen Menschenrechtsverbrechen im Iran selber, aber vor allen Dingen unter dem Massenvernichtungsregime, wo auch die Revolutionsgarden bereits gelistet sind. Nichtsdestotrotz, wir werden das weiter ausweiten, weil dieser Angriff, der war präzedenzlos.
Können wir da noch ein bisschen konkreter werden? Es heißt ja häufig, Sanktionen gegen die Revolutionsgarden seien rechtlich schwierig. Halten Sie das für falsch? Ist das möglich, Sanktionen gegen die Revolutionsgarden
falsch
zu setzen?
Falsch ist, dass der Eindruck immer wieder vermittelt wird, die Revolutionsgarden wäre nicht gelistet. Führende Kräfte von ihnen sind bereits gelistet, die ganze Entität ist gelistet, Unterorganisationen sind gelistet. Worum es dann in der deutschen Debatte geht, es gibt ein zusätzliches Terrorlistungsregime, das wurde nach dem 9. September damals bei den Angriffen auf die USA geschaffen. Es definiert aber vor allen Dingen Terrorangriffe in Europa. Und da wir daher bisher keine Fälle hatten, wo wir direkt nachweisen konnten, dass es Terrorangriffe der Revolutionsgarden in Europa gab, gab es die anderen Listungen unter einem anderen Sanktionsregime. Aber es gab jetzt ein Gerichtsurteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf bei einem vereitelten Anschlag auf eine Synagoge. Und deswegen haben wir nochmal in Brüssel deutlich gemacht, wir wollen als Deutsche, dass geprüft wird, ob wir auch unter dem Terrorismus-Sanktionsregime erneut, das wäre dann eine doppelte Listung, die Revolutionsgarden listen können.
Selbst Regimegegner warnen ja davor, dass man mit noch schärferen Sanktionen eher die einfachen Leute in diesem wirtschaftlich so schwachen Land Iran trifft, was dann ja eher dem Regime nützt als schadet. Was entgegnen Sie da?
Genau deswegen haben wir so gezielte Sanktionen. Es ist ja auch immer wieder wichtig, dass man aus den Erfahrungen von den letzten Jahrzehnten lernt. Was wir austrocknen müssen, sind vor allen Dingen diese Finanzflüsse für dieses Regime, das Terrorismus weltweit mit unterstützt. Das sehen wir, Sie haben auch das angesprochen zuvor, gerade in den Proxys, die Houthis, die Hisbollah, die Hamas. Und dass wir deutlich machen, das unterbinden wir, das tolerieren wir nicht. Und auf der anderen Seite sehen wir die vielen, vielen mutigen Menschen im Iran, die genau gegen dieses Regime aufstehen, die das mit ihrem Leben bezahlt haben. Vor allen Dingen viele Frauen. Und sie dürfen wir nicht nur nicht im Stich lassen. Deswegen haben wir ein spezielles Menschenrechtssanktionsregime auf den Weg gebracht, wo zum Beispiel auch der Innenminister gelistet ist. Die Minister, die die Verbrechen gegen die Frauen begangen haben. Aber diese Menschen müssen natürlich auch weiter Zugang zu Lebensmitteln, zu humanitären Dingen haben. Und deswegen ist für uns so wichtig, diese Sanktion zielgerichtet auf das Regime auszuweiten.
Sie haben gestern gesagt, als Verbündete stehe Deutschland fest an der Seite Israels, sei bereit zu handeln, wenn es darauf ankommt. Heißt das, man würde Israel auch militärisch zur Seite springen?
Wir haben hier sehr, sehr deutlich gesehen, erneut, dass das Ziel von Iran und seiner Proxys ist, das Existenzrecht von Israel nicht nur rhetorisch zu gewähren, sondern sie haben einen direkten Angriff auf Israel gestartet. Der konnte nur vereitelt werden, weil andere Partner in der Region mit eingestritten sind, auch mit militärischer Unterstützung. Amerikaner und Briten haben entsprechende Drohnen, Raketen abgeschossen. Deutsche Flugzeuge haben bei der Betankung mitgeholfen. Andere Partner in der Region haben auch mitgeholfen. Und das ist das Wichtige, weswegen ich auch immer wieder deutlich gemacht habe, es muss eine weitere Eskalation vermieden werden. Es muss auf alles dafür getan werden, dass Drittstaaten mit reingezogen werden. Denn die Stärke Israels in dieser Verteidigung ist vor allen Dingen die Partnerschaft. Und wir stehen dabei in voller Solidarität an der Seite Israels.
Also ist es ein Ja? Man würde militärisch auch zur Seite stehen?
Es ist ein Das haben wir ja bereits gezeigt, als internationale Gemeinschaft, auch als Deutsche in dieser Situation. Nochmal möchte ich unterstreichen, das haben wir ja gesehen, wie einfach nicht nur der Iran, sondern auch andere Akteure wie Russland immer wieder versuchen, Israel in alle Schuld dieser Welt hineinzudrängen. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass wir in dieser Situation zeigen, der Iran ist isoliert, seine Proxys sind isoliert und uns ist wichtig, dass wir diese weltweite Isolation jetzt nicht gefährden, sondern alles dafür tun, dass deeskaliert wird und zugleich Israel deutlich macht, es ist verteidigungsfähig und dabei stehen wir als seine engsten Freunde und Partner Ihnen zur Seite.
Außenministerin Annalena Baerbock, vielen Dank für dieses Gespräch. Danke.
Danke ebenso.
Die Strände und Badebuchten Kroatiens erzählen viel über die große Schönheit des Landes, das mittlerweile zum großen Teil vom Tourismus lebt. Was sie nicht erzählen, ist, was sich gerade politisch in Kroatien tut. Heute hat das EU-Land ein neues Parlament gewählt. Im Mittelpunkt stehen diese beiden. Der konservative Ministerpräsident Plenković hier links im Bild, der mit seiner Regierung als äußerst korruptionsanfällig gilt. Und der sozialdemokratische Milanović, der zwar Präsident ist, aber jetzt lieber Regierungschef werden möchte und ebenfalls ziemlich umstritten ist. Ein Duell, das teilweise absurd anmutete und bei dem jetzt am Abend der amtierende Ministerpräsident Plenković offenbar die Nase vorn hat. Anna Tillack.
Es ist ein klarer Sieg für Kroatiens Premier Andrej Plenković und seine konservative Regierungspartei HDZ. Schon heute Morgen bei der Stimmabgabe zeigt sich Plenković siegessicher. Ich würde sagen, dass die globale Sicherheitslage nie angespannter und gefährlicher für uns alle war. Wir brauchen also sehr verantwortungsvolle Menschen, die Kroatien in den nächsten 4 Jahren führen. Sein Herausforderer bei dieser Wahl? Der Präsident des Landes, Sozialdemokrat Zoran Milanović, mit dem er sich einen schmutzigen Wahlkampf lieferte. Die beiden Kontrahenten bezeichneten sich gegenseitig als Räuber, Schädlinge, Verrückte. Ich erwarte Gespräche und Vereinbarungen mit allen, die ein Land wollen, in dem es kein Plündern und Stehlen gibt, in dem die Leute nicht verrückt gemacht werden. Der Vorwurf der Opposition? Seit Plenković regiert, mussten bereits 30 Minister wegen Korruptionsvorwürfen zurücktreten. Journalistin Maja Sever beobachtet die Entwicklungen in ihrem Land mit Sorge. Statt die Korruption zu bekämpfen, bekämpfe man die Journalisten, die sie aufdecken. Nach einem neuen Gesetz können Personen, die vertrauliche Informationen an Journalisten weitergeben, zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren verurteilt werden. Ich bin sehr sicher, die Idee dahinter ist es, investigative Journalisten zu stoppen. Denn die meisten Minister, die die Regierung verlassen haben, mussten gehen, weil Journalisten Korruption aufdeckten oder andere Affären. Im Januar geht sie mit Dutzenden Kollegen auf die Straße. Sie befürchten eine Orbanisierung Kroatiens, eine Aushöhlung des Rechtsstaats, einen Umbau der Medienlandschaft und sehen die Pressefreiheit in Gefahr. Mit dem neuen Gesetz sei ihr journalistischer Alltag nicht mehr sicher, erklärt uns Maja Seber. Es gibt die Möglichkeit, dass die Polizei unsere Computer, die Redaktionsräume, die Telefone, unsere ganzen Daten durchsucht. Das macht uns wirklich Sorgen. And that's what really concerned us. Entwickelt sich Kroatien weiter in Richtung Ungarn? Schlägt Plenković, der einstige Vorzeigeeuropäer, der den Euro einführte und Kroatien in den Schengen-Raum brachte, tatsächlich eine autoritäre Richtung ein? All das wird sich in den nächsten Monaten zeigen. Heute feiert die Siegerpartei HDZ aber erstmal. Man bereitet sich aufs Anstoßen vor und auf neue 4 Jahre an der Macht.
Nikolaus Neumeier in Zagreb. Nikolaus, kann die Regierungspartei tatsächlich weitermachen?
So sieht es danach aus. Also im Moment wird noch ausgezählt, aber die HDZ, die Regierungspartei, konnte ihren Vorsprung ausbauen. Sie hat vor allem die Stimmen der Auslandskroaten bekommen, kann mit den Minderheitenparteien rechnen, braucht aber möglicherweise auch die Zustimmung und die Unterstützung der Ultranationalisten in Kroatien.
Tja, was wäre denn, wenn Plenković auf die Nationalisten angewiesen wäre? Worauf müsste sich Kroatien und auch Europa da einstellen?
Das Gute ist vielleicht, er bräuchte nicht viele Stimmen der Nationalisten, aber die Nationalisten werden möglicherweise die Gangart vor allem gegenüber Serbien und den Serben verschärfen. Da leuchtet wieder die alte Kriegsgegnerschaft auf, Kroatien gegen Serbien. Es könnte auch sein, dass die Debatte über die in Bosnien-Herzegowina lebenden Kroaten wieder intensiver geführt wird. Da gibt es so Ideen, dass die Kroaten sich doch am besten gleich an Kroatien direkt orientieren sollten und dass man über eine Zukunft Bosniens nochmal diskutiert. Und vielleicht liebäugeln manche Nationalisten eben auch mit Viktor Orban in Ungarn. Das heißt, autoritärer, mehr Zugriff auf die Medien, das ist offen, aber noch ist in Kroatien nicht vollständig ausgezählt.
Nikolaus Neumeier, vielen Dank für diese Einschätzung. Vielen Dank nach Zagreb. Die Schlei liegt malerisch in der Landschaft Schleswig-Holsteins. Gut 40 Kilometer ist der Ostseearm lang und hat für Anwohner wie Besucher viel zu bieten bis zu seinem Übergang zur offenen See. Im vergangenen Oktober traf eine schwere Sturmflut die Ostseeküste, weshalb auch an der Schlei viele Orte unter Wasser standen. Mit den Folgen haben die Bewohner in der Region noch immer zu kämpfen. Und es ist absehbar, dass dies nicht das letzte Wetterextrem war. Der steigende Meeresspiegel wird zu einer stetigen Bedrohung.
November 2023. Das Haus von Ralf Timm in Arnes an der Schlei in Schleswig-Holstein. Fast alles ist kaputt. Das Wasser der Ostsee stand hier 1,50 Meter hoch im Wohnzimmer. Er muss komplett sanieren, weiß nicht mehr weiter.
Es kann kommen, was will. Man hat immer irgendwie einen Plan. Irgendwie passt das schon. Aber genau jetzt habe ich keinen Plan mehr.
Schuld war ein Deichbruch hinter seinem Haus während der Sturmflut im vergangenen Herbst. Bis heute ist der Deich nur notdürftig gepflegt. Bisher wurde er von einem lokalen Verband gepflegt. Damit er nicht wieder bricht, soll er in Zukunft professionell durch das Land betrieben werden.
Wenn das Land Deiche betreibt, dann geht das auch nach unseren Regeln. Und das muss vor Ort dann auch gewollt sein.
Was wird das kosten?
Wir gehen da schon von einem dreistelligen Millionenbetrag aus, den wir brauchen werden. Und dazu kommt dann, dass wir dann ja auch dauerhaft die Unterhaltung dieser Deiche machen. Das heißt, kommt einiges auf uns zu. Das ist ein Stück weit auch die Rechnung der Klimakrise.
Doch wie lange das dauert und woher das Geld dafür kommen soll, ist noch unklar. Ähnlich in Niedersachsen. Hier in Ostfriesland liegen einige Regionen unter dem Meeresspiegel. Um Überflutungen zu verhindern, muss das Wasser seit Jahrzehnten aufwendig über sogenannte Schöppwerke Richtung Nordsee befördert werden. Verantwortlich für die Entwässerung im Schöppwerk bei Emden ist Reinhard Behrens. Der steigende Meeresspiegel besorgt ihn.
in spätestens 30 Jahren werden wir 100% der Niederschlagsmenge des Binnenwassers hier im Pumpbetrieb herausbefördern.
Doch schon heute sind viele Pumpen an der Nordsee in die Jahre gekommen. Sie zu erneuern, kostet wohl mehr als 1 Milliarde Euro, so Reinhard Behrens. Eine immense Herausforderung. Zurück in Arnes, ein halbes Jahr nach der Flut. Ralf Timm hofft, dass das Land hinter seinem Haus bald einen besseren Deich baut, der seine Familie noch lange schützen wird.
Man kann nicht einfach sagen, jo, ihr könnt ja wieder Neuanfang machen, aber nicht hier in Arnes. Ja, wo dann? Also das sind wir hier, ne? Jeder Stein, jeder Baum sind wir.
Wann genau der Deich erhöht werden soll, weiß Timm nicht. Immerhin, bald können er und seine Frau endlich wieder einziehen. Nach 6 Monaten Sanierung.
Tja, und jetzt machen wir erstmal weiter mit den Nachrichten des Tages. Und die hat Julia Niharika.
Nach monatelangem Streit könnten die USA über neue Ukraine-Hilfen entscheiden. Bislang blockieren die Republikaner weitere Milliarden. Nun soll laut dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses Johnson am Samstag über ein Gesetzespaket abgestimmt werden. Angesichts der Angriffe aus Russland drängt die Ukraine auf weitere US-Unterstützung. Erst heute trafen mehrere Raketen die Großstadt Tschernihiw im Norden des Landes. Nach Behördenangaben wurden mindestens 14 Menschen getötet und zahlreiche verletzt. In 8 Bundesländern ist die Polizei gegen eine internationale Schleuserbande vorgegangen. Mehr als 1000 Beamte durchsuchten Wohnungen und Büros. 10 Beschuldigte wurden nach Angaben der Ermittler verhaftet. 2 Anwälte gelten als Hauptbeschuldigte. Sie sollen reiche Menschen aus China und dem arabischen Raum illegal nach Deutschland geholt haben. Die Ausländer zahlten dafür bis zu 360.000 Euro. Der Preis für Erdgas in Europa ist auf den höchsten Stand seit 3 Monaten gestiegen. Als ein Grund gelten die Konflikte im Nahen Osten. Wie die Preisentwicklung in langfristiger Perspektive einzuordnen ist, dazu Anja Kohl.
Seit mittlerweile einer Woche geht es mit dem Gaspreis deutlich nach oben. Er ist um mehr als 20% gestiegen. Ein Riesensprung, der sich allerdings relativiert in der langfristigen Betrachtung. Der Preis ist immer noch niedriger als vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Februar 2022. Der hatte den Gaspreis bis auf 365 Euro katapultiert. Danach sackte er wieder ab, auch dank eines milden Winters. Der Anstieg der vergangenen Tage von 27 auf 33 Euro wirkt gegen die alten Höchststände minimal. Gleichwohl muss man sehen, die Lage im Nahen Osten ist fragil. Wenn sie eskaliert, dürfte das an den Rohstoffmärkten deutlich stärker wirken. Sollten die Gaslieferungen aus der Region stocken, dürfte das den Preis weiter treiben.
In den Vereinigten Arabischen Emiraten kämpfen die Menschen mit den Folgen der schwersten Regenfälle seit Jahrzehnten. Teile der Metropole Dubai sind überschwemmt. Auf Schnellstraßen sind Dutzende Autos in den Wassermassen stecken geblieben. Auch der Flughafen Dubai ist betroffen und steht teilweise unter Wasser. Die staatliche Nachrichtenagentur des Wüstenstaates spricht von einem historischen Wetterereignis.
Bei vielen Touristen, die Berlin besuchen, steht die Kuppel des Reichstagsgebäudes auf der Liste der Sehenswürdigkeiten doch recht weit oben. Und das nicht erst seit gestern. In dieser Woche ist es nämlich genau 25 Jahre her, dass die Parlamentarier vom alten Regierungssitz in Bonn in den neuen nach Berlin umzogen, wo natürlich Debatten und Abstimmungen im Mittelpunkt stehen. Jetzt wollen wir aber dorthin schauen, wo Touristen nicht so oft Einblick bekommen. Bundestag Backstage sozusagen. Und dafür war Nicole Konert mittendrin im Reichstagsgebäude.
Alle paar Wochen kommt José Casis hierher und kümmert sich um sie, die Flaggen des Deutschen Bundestages. Heute ist die der Deutschen Einheit dran. Sie war ausgefranst.
Das passiert innerhalb von 2 Stunden, ist dann die Fahne kaputt. Ein paar Böen und wir können sie vergessen, leider.
Seit mehr als 30 Jahren kümmert sich Casis um die Risse und Löcher in den Flaggen. Zuerst in Bonn, seit dem Umzug des Parlaments auch in Berlin. Nicht nur am Boden, auch ganz oben auf 10 Meter Höhe an den Türmen des Bundestages müssen die Flaggen ausgetauscht werden, aber dazu später. José Casis muss auch manchmal einen Frack tragen für seine andere Aufgabe als Saaldiener drinnen im Parlament. Sein Job heute? aufpassen, dass keiner außer den Abgeordneten in den Saal reingeht. Saaldiener sind vor allem
Geheimnisträger und eben der Dienstleister schlechthin für den Abgeordneten. Also wir sind eine Zunft, die es eigentlich in jedem Parlament weltweit gibt. Und wir sind einzig. Wir halten das so ein bisschen, das Rädchen am Laufen. Und das ist das Besondere an dem Ganzen. Wir sind dabei, egal was passiert.
Und bringen auch mal geheime Dokumente auf Papier vorbei, die nicht per Mail verschickt werden dürfen. Eine Etage höher im Büro der Bundestagspräsidentin laufen die Vorbereitungen auf die Sitzung. Immer mit einer kurzen Besprechung zum Tagesablauf.
Moin, wer spricht denn heute zuerst?
Volker Wissing, kurz. Mhm. Thema Binnenmarkt für digitale Dienste. Aber nur eine kurze Rede, 3 Minuten ungewöhnlich.
Okay.
Ab jetzt zählt jede Minute. Zu spät kommen geht nicht. Um Punkt 9 Uhr muss die Sitzung losgehen. Immer mit einem Gongschlag.
Sind Sie denn schon mal zu spät gekommen?
Nein, aber wir hatten jetzt beim letzten Mal eine Situation, wo es wirklich so war, dass der Gong oder die Technik kurzfristig ausgefallen war. Ich hatte kein Mikrofon, der Gong hat nicht funktioniert. Ich bin dann so in den Saal gegangen. Alle waren verwundert, weil man natürlich das Signal nicht gehört hat.
Das Signal, der Gong. Nur damit startet um Punkt 9 Uhr die Sitzung. Normalerweise. Mit einem Schlüssel wird jedes Mal der Ton ausgelöst. Erst dann geht die Bundestagspräsidentin rein und alle im Saal stehen auf. Die Sitzung beginnt. Während der Sitzung sind viele Helfer nicht sichtbar, wie auch Nicole Herrmann. Sie sitzt im Untergeschoss in der Leitstelle. Sie ist zuständig für die Durchsagen, damit jeder Abgeordnete, egal wo er sich gerade aufhält, auch hört, dass er wählen muss.
Dies ist eine Information für alle Abgeordneten. Derzeit finden in der Abgeordnetenlobby die Wahlen zu den Tagesordnungspunkten 10 und 11 statt. Es handelt sich um die Wahl eines Stellvertreters der Präsidentin.
Seit vielen Jahren schon hört man Nicole Herrmann überall im Bundestag. Trotz aller Routine, eines bleibt.
Ich kann jetzt nur von mir sprechen, dass ich immer sehr aufgeregt bin, ja. Weil man ja weiß, an welche Büros das ja auch geht.
Damit die Parlamentarier schnell in die Sitzung kommen, gibt es viele unterirdische Gänge. Den mit gelben Streifen zeigt uns die Direktorin für Bau. Ein Gerücht von FDP-Vize Wolfgang Kubicki erzählt, die gelben Streifen hier gibt es nur, weil sich mal ein Abgeordneter seiner Partei verlaufen habe.
Verlaufen kenne ich nicht, aber ich glaube, Herr Kubicki hat immer einen guten Spruch und ziemlich Humor bei solchen Sachen. Ich kann das verstehen, dass er es als einen Tunnel empfindet, aber der Prozess war ein bisschen ein anderer.
Tatsächlich ist es ein Projekt der Künstlerin Gunda Förster, die sonnengelben Streifen, nicht politisch. 2 Etagen tiefer. Den genauen Weg dahin dürfen wir nicht zeigen, ein unterirdischer Gang. Hierüber wird der Bundestag mit allem versorgt, quasi das Herz der Logistik. Eine kleine Bundestagsautobahn mit Geschwindigkeitsbegrenzung und Regenbetrieb.
Spannend ist, deshalb auch anspruchsvoll gebaut, dass wir hier unter der Spree zum Teil sind. Wenn wir hier runter schauen, je tiefer wir kommen, desto klarer ist, wir haben einen Fluss über uns.
Und was unter der Spree passiert im Bundestag, sieht keiner. Von ganz unten nach ganz oben. Der gefährlichste Einsatz der vielen Helfer, der Austausch der Flaggen auf 10 Meter Höhe. Auch das passiert alle paar Wochen von Mitarbeitern, die selten zu sehen sind.
So, jetzt aber von Berlin nach Paris, der Stadt der, wir wissen schon, genau, der Olympischen Spiele. In 100 Tagen, am 26. Juli, soll es losgehen. Mehr als 10.000 Sportler in mehr als 300 Disziplinen vor mindestens 10 Millionen Zuschauern direkt dabei in Paris. Und wie es so üblich ist für Olympische Spiele, wird an Superlativen auch sonst nicht gespart. Die französische Hauptstadt plant gigantisch, ohne dabei aber auf die Romantik zu verzichten, die die Stadt ja auch umweht. Es gibt diesen Sommer also einiges zu gewinnen und dabei sein ist, Sie wissen schon, Sabine Rau.
Schnürsenkel, Shirt, startklar. Ich bin bereit. Jean-Claude Gauvin ist 84 und trainiert 4-mal die Woche für seinen großen Einsatz. Denn am 19. Juli ist es soweit, dann übernimmt er die olympische Flamme als einer von 10.000 Fackelläufern. 1964 war ich in Griechenland, als die olympische Flamme entzündet wurde, aber als Tourist. Nie hätte ich mir vorstellen können, dass ich sie 60 Jahre später selbst tragen würde.
qui vient de l'Olympie.
Countdown in Paris. Die größte Sportarena, die es jemals in einer Stadt gab. Mit einer schwimmenden Laufstrecke, großartigen Anlagen an den berühmtesten Sehenswürdigkeiten, einschließlich der Seine. Zum ersten Mal soll die Eröffnungsfeier nicht im Stadion, sondern hier, mitten auf der Seine stattfinden. Mit mehr als 300.000 Zuschauern an den Ufern, während die Olympiateams auf Ausflugsbooten bis zum Eiffelturm fahren. Ein gigantisches Schauspiel und eine Riesenherausforderung, denn die Terrorgefahr ist in Frankreich nicht gebannt. Daher gibt es auch einen Plan B. Wir werden das vorher sehr genau analysieren, zeitnah, und dann entscheiden, ob die Eröffnungszeremonie begrenzt wird auf dem Trocadéro-Platz oder im Stade de France stattfindet. 30.000 Polizisten und Soldaten sollen täglich rund um die Spiele für Sicherheit sorgen, denn die ganze Stadt wird Kulisse für Olympia. Bogenschießen vor dem Invalidendom, Fechten im Grand Palais, BMX Freestyle auf der Place de la Concorde und Reiten am Schloss Versailles. Paris verspricht, es werden besonders klimafreundliche Spiele. Kaum etwas wurde neu gebaut, denn Paris ist schon zum dritten Mal Olympiastadt. Neu aber ist dies. Die Adidas Arena inmitten eines Problemviertels soll später Jugendsportclubs offenstehen. Der 84-jährige Jean-Claude Gauvin intensiviert derweil sein Training. 200 Meter wird er das olympische Feuer beim Fackellauf tragen. Nicht viel, aber für ihn wird es der größte Moment seiner Sportlerlaufbahn sein.
Sehr schön. Noch 100 Tage bis zu den Olympischen Spielen, aber schon jetzt das Wetter mit Carsten. Der Ausblick auf die kommenden Tage, der würde uns erstmal reichen, Carsten.
Ja, wir müssen nur aufpassen, was Jean-Claude für eine Jacke anhatte. Es war eine Regenjacke und die hatte er nicht ohne Grund an, denn auch in Frankreich, auch in Paris herrscht ähnliches Wetter wie bei uns. Deshalb starten wir einfach mal mit dem 15-Tage-Trend der Höchsttemperaturen von Paris und die liegen in der nächsten Zeit so bei 10 bis 12 Grad. Im Verlauf der nächsten Woche in Richtung übernächstes Wochenende könnten wir vielleicht leicht steigende Temperaturen bekommen, aber nach wie vor weit entfernt von irgendwelchen frühsommerlichen Temperaturen. Und diesen Temperaturtrend könnte ich fast 1:1 für die meisten Städte in Deutschland auch hernehmen, denn bei uns geht es auch eher nasskalt weiter. Es gibt aber die schönen Momente und deshalb möchte ich ein Foto zeigen, was wir heute bekommen haben. Und dieses Foto, das zeigt nämlich einen Regenbogen, wie ich ihn bisher nur sehr, sehr selten gesehen habe. Ganz flach am Horizont. Dieses Foto, das wurde aufgenommen heute von Jörg Freund und zwar in Sachsen zwischen Bautzen und Kamenz am Nachmittag, etwa zwischen 15 und 16 Uhr. Einen so flachen Regenbogen kann man nämlich nur sehen, wenn die Sonne relativ weit oben steht, aber nicht steiler als 42 Grad, also nicht im Zenit. Zwischen 11 und 15 Uhr der aktuellen Zeit können wir in Deutschland keinen Regenbogen sehen. Aber so zwischen 15 und 16 Uhr könnte man so etwas sehen. Und zwar vor allem dann, wenn es Regenschauer gibt. So, und da sind wir wieder beim Thema, denn die gibt es reichlich. Die aktuellen Regenradarbilder zeigen fast überall, vor allem in der Mitte, im Südwesten und im Süden, viele Schauer. Und das, was hier pink ist, zeigt eben auch, wie kalt diese Regenschauer sind. In den Mittelgebirgen und am Alpenrand fällt Schnee. Das sind nämlich dann die Schneeschauer. Und so geht es weiter. Es gibt aber noch ein anderes Wetter. Schon im Verlauf der Nacht klart der Himmel im Norden immer weiter auf. Hier morgen Vormittag reichlich Sonnenschein. Im Süden bleibt es hingegen eher bewölkt mit Schauern, Gewittern und nur wenigen Sonnenstrahlen. Die Temperaturen nachts bei aufklarendem Norden 0 bis minus 2 Grad. Auch am Alpenrand gibt es leichten Frost. Sonst plus 1 bis plus 4 Grad. Also eine ziemlich kalte Nacht wird es. Tagsüber im Norden bis 14, im Süden nur 3 bis 7 Grad. Und die weiteren Aussichten wieder deutlich mehr Wolken. Vor allem der Freitag wird ziemlich nass. Das Wochenende bringt dann immer wieder auch zumindest kleinere Wolkenlücken.
Dankeschön, Carsten. Auch danke für den schönen Regenbogen.
Ja, gerne.
Das waren die Tagesthemen für heute. Weiter geht es hier im Ersten mit einem Weltspiegel extra, der in den Gazastreifen blickt.
Und die nächste Tagesschau sehen Sie hier um 0:15 Uhr.
Und uns sehen Sie dann morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.